Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Poff.
Hallo Walter.
Das war ein Versuch, es synchron zu machen.
Ja.
Mach dir keinen Kopf wegen der anderen Frage.
Lassen wir das aus. Aber ich denke, dass du etwas Interessantes dabei hast, was du gerne erwähnen möchtest.
Bevor wir anfangen.
Ja, bevor wir anfangen.
Ja. Wir haben einen Brief aus Neuseeland erhalten.
From New Zealand. And it's a very
Das ist ein ganz süßer Brief.
And let me open it.
Ich mache ihn mal auf.
It's handwritten.
Er ist von Hand geschrieben und einige Zahlen stehen oben. Ich möchte diesen Brief einfach zeigen, weil wir zuerst einmal der Person danken wollen, die diesen Brief geschrieben hat. Möge der Herr sie oder ihn reichlich segnen. Wir haben keinen Namen. Ich vermute, dass in diesem Brief noch etwas anderes war. Es wurde nicht verklebt und was immer darin war, ist nicht mehr darin. Denn wenn ihr etwas mit einem finanziellen Beitrag nach Südafrika verschickt, nun, ich weiß nicht, aber es hat den Anschein, dass die Leute, die mit der Post zu tun haben, Röntgenaugen haben. Sie sind Experten. Wir bekamen es jedenfalls nicht und wir wissen nicht, von wem es ist. Wir wollten einfach Danke sagen. Und ich hoffe, dass der Beitrag, der darin war, wenn es so war, nun, dass er am Ende einen guten Zweck dient, trotz der Umstände.
That it will serve a good cause in the end, in spite of the circumstances.
An dieser Stelle vielleicht die erneute Bitte. Wir hatten das schon einigen Leuten gegenüber erwähnt, die uns per Post Sachen schicken wollten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ankommt und in unseren Händen landet, ist sehr gering.
Ja, ich habe erst von einem Päckchen gehört, das an mich verschickt wurde. Und das wurde wahrscheinlich schon vor 7 Monaten abgeschickt. Aber sie haben unsere Poststelle geschlossen. Die wurde einfach geschlossen. Ich bekam zwar die Benachrichtigung, dass da ein Paket ist, aber es gab keine Möglichkeit, es wiederzuerlangen. Und jetzt nach 7 Monaten höre ich, dass ein Paket gefunden wurde und es sich auf einer anderen Poststelle befindet. Also, es ist ein Albtraum, wenn man etwas per Post schickt. Entweder per Kurierdienst oder elektronisch.
Ja.
Sonst wird das, was auch immer mit diesem Brief passiert ist, auch damit passieren.
Das nur als kurze Randnotiz.
Ja, eine kurze Randbemerkung.
Lass uns mit einem Gebet anfangen, denn wir haben heute ein sehr wichtiges Thema zu besprechen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir immer noch die Möglichkeit für diese Gespräche haben. Wir bitten dich auch, das Gespräch und die Zuschauer zu segnen und danken dir für Menschen, die alles daran setzen, deinen Willen zu tun. Wir bitten dich, dass du uns doch alle segnest. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, ich sehe, dass wir hier einen ziemlich langen Titel haben. Das ist doch schon mehr wie eine Beschreibung, oder?
Ja, tatsächlich ist es das, worum es in der ganzen Folge gehen wird.
In voller Länge lautet er: Gut gegen Böse, Licht gegen Finsternis, Kirche und Staat, Salz und Licht, die große Erweckung. Führen Sie sie uns zu einer Neufassung der Verfassung? Fragezeichen. Doppelt blind.
Ich möchte nur kurz anmerken, dass diese Begriffe zu Anfang, Gut gegen Böse, Licht gegen Finsternis, Kirche und Staat, Salz und Licht und die große Erweckung, jetzt oft in der christlichen Welt erwähnt werden.
Das ist die Art von Fachjargon, der überall geprägt wird. Das ist sehr interessant. Wird das zu einem Umschreiben der Verfassung führen? Und was ist diese Sache mit doppelblind oder doppelt verblendet? Wir müssen uns das alles ansehen, denn wenn du deine Bibel studierst, wirst du erkennen, dass wir es nicht mit geradlinig nach oben oder unten verlaufenden Dingen zu tun haben. Man bekommt nie das, was man sieht.
Ja.
Wir haben es mit Verführung und Täuschung zu tun. Er war ein Verführer, ein Lügner von Anfang an. Was kann man also erwarten? Verführung, Täuschung und Lügen.
Ganz genau. Und genau davor warnte uns Jesus ja auch.
Ja, wenn man über Verführung und Lügen spricht, wollen Leute es oft in Frage stellen und es in alle möglichen Schubladen stecken. Aber die Bibel sagt, dass das geschehen wird. Lass uns das also betrachten, auch im Licht von doppelt verblendet. Wir gehen ein paar Sachen aus den Nachrichten durch und auch ein paar Videos und werden sehen, wie das ins prophetische Bild passt. Denn das ist ja immer unser Ziel, stimmt's?
So ist es.
Wie alles, was so geschieht, ins prophetische Bild passt.
How does it fit into the prophetic picture?
Because once again, nochmals, wenn man sich das ansieht, kann es aus einem christlichen Blickwinkel betrachtet sehr gut aussehen.
Ja.
Aber da muss man sorgfältig hinschauen, ob es uns nicht in eine Richtung mitnimmt, die wir laut Bibel nicht einschlagen sollten.
Richtig.
All right. And these are
stimmt, und alles, worüber wir sprechen, ist aktuell. Das geschieht jetzt alles in der Welt. Wir müssen uns ja auf dem Laufenden halten. Gewöhnlich handhaben wir es ja so, dass wir geistliche Aspekte betrachten, dann zu aktuellen Ereignissen gehen und uns deren geistliche Aspekte betrachten, denn wir wollen nicht, dass diese voneinander getrennt werden. Wir wollen nicht zu einem Nachrichtenkanal verfallen. Wir wollen eine auf die Prophetie gegründete Organisation sein und darum gehen unsere Studien. Konservative Trump-Anhänger sind 15 Staaten von einem noch nie dagewesenen Neuverfassen der Verfassung entfernt. Es ist interessant, dass sie von Trump-Anhängern sprechen. Denn man kann den Namen Trump herausnehmen und mit irgendetwas aus einem ähnlichen Kontext ersetzen. Aber darüber sprechen sie hier. Auf Initiative des Kongresses erhielt die US-Verfassung 27 Zusatzartikel. Aber noch nie wurde das amerikanische Schlüsseldokument durch einen von den Bundesstaaten geleiteten Prozess verändert. Der zweite Weg, den die Gründer mit dem Artikel 5 der Verfassung geschaffen hatten. Die Konservativen frustriert die Kontrolle von ganz Washington durch die Demokraten und sogar, wenn die Republikaner federführend sind, auch die wachsende Bevölkerung der Regierung. Die Bewegung Convention of the States, zu Deutsch Versammlung der Bundesstaaten, ist nur eine der Organisationen, die auf so einen Konvent drängen. Aber sie ist die vielleicht am besten bezuschusste Organisation und hat in letzter Zeit den meisten Fortschritt erzielt. Sie hat Verbindungen zum Dunstkreis des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, wie den ehemaligen republikanischen Senator Rick Santorum. Vor ein paar Jahren hielt ich einen Vortrag, es war glaube ich 2012, darin zeigte ich, dass Rick Santorum sehr gegen die Trennung von Kirche und Staat war. Damals war er ein Präsidentschaftskandidat. Und John Eastman, der konservative Rechtsgelehrte, der Trumps Bemühungen unterstützte, die Wahl aufzuheben. 5 Staaten, Wisconsin, South Carolina, Nebraska, Oklahoma und West Virginia, haben in den vergangenen 2 Jahren die Resolution der Organisation für diese Konvention erlassen. Martin, es gibt also einen Fortschritt, richtig?
Ja, es geht tatsächlich weiter.
Ja, es geht weiter. Da die Republikaner auf eine Welle von Wahlsiegen im November eingestellt sind, könnte sich dann mehr der von ihrer Partei kontrollierten Staaten der Schar anschließen, die für eine Resolution der Konvention sind. Und wenn das passiert, dann kann die Verfassung verändert werden. Aber wir müssen uns fragen, was sie denn da verändern wollen und warum. Es geht sicher nicht nur um Kontrolle von Schusswaffen.
Nein, definitiv nicht. Und nicht nur um dieses oder jenes. Es gibt spezielle Gründe und diese Gründe sind biblisch.
Wir müssen uns also die entscheidenden Figuren betrachten und uns auch deren Denken ansehen. Dann können wir verstehen, wohin sie unterwegs sind.
Vielleicht muss ich das klarstellen. Wenn ich sage, dass diese Veränderungen biblisch sind, meine ich nicht, dass sie richtig sind. Damit meine ich, dass die Bibel Prophetien enthält, die besagen, dass das geschehen kann.
Ja. Denn immer, wenn man sich mit so etwas befasst, kann es gleich geschehen, dass die Entscheidungsfreiheit das zentrale Gesprächsthema wird. Hier ist ein Artikel von Fox News. Die einzelnen Staaten sind einen Schritt weiter bei ihrem kräftezehrenden, ungewöhnlichen Ansatz, die Verfassung zu ändern und die Macht der Bundesregierung einzuschränken. Nun, das klingt sehr nett, dass die riesige Bürokratie abgespeckt werden soll und man braucht eine Änderung der Verfassung, um das zu tun. So heißt es. Aber ist es wirklich das, was da passiert? Oder ist das nur die Karotte?
Ich glaube, dass das nur die Karotte ist.
Der Senator eines Bundesstaates, der Verfassungsänderung fordert, sagte, dass die Überregulierung von Seiten der Bundesregierung die Staaten gezwungen hat, auf eine Weise eine Reform anzustreben, die so nie zuvor gelungen ist. Die Legislatur Nebraskas verabschiedete am 28. Januar eine Resolution, die die Staaten dazu aufruft, den formalen Prozess einzuleiten, um Verfassungsänderungen zu beschließen, die die Ausgaben und die Zuständigkeit der Bundesregierung begrenzen, wie auch Amtszeitbeschränkungen für Kongressmitglieder festlegen würde. Es braucht 34 Staaten, um die Konvention einzuberufen und 38 Staaten, um eine Veränderung zu ratifizieren. Nebraska war der 17. Bundesstaat, was die Hälfte ausmacht, seit die Bemühungen 2013 anfingen, eine solche Resolution zu verabschieden. Eine Woche zuvor verabschiedete Wisconsin eine. Die Resolution hat in 8 Staaten schon eine Kammer passiert und das Gesetzgebungsverfahren ist in 15 weiteren Staaten im Gange. Eine Konvention der Bundesstaaten nach Artikel 5 wurde noch nie einberufen. Stattdessen wurden Veränderungen durch den Kongress vorgeschlagen. Seit die Verfassung angenommen wurde, gab es nur 27 Zusätze. Im Grunde sagt das Gleiche aus, aber spricht mehr Einzelheiten an. Wir brauchen aber mehr als einen Zeugen. 2 oder 3 Zeugen sind also eine gute Sache. Lass uns einige der Akteure betrachten. Einer der Akteure ist Rick Santorum. Hier ein Artikel vom 1. August 2022. Rick Santorum möchte, dass die Bundesstaaten mit einer verfassungsändernden Konvention scharfe Munition auf Washington werfen. Der frühere Senator Rick Santorum möchte, dass die Gesetzgeber der republikanischen Staaten eine Granate nach Washington D.C. werfen und deren Stift mit einer erstmaligen Konvention zur Verfassung ziehen. Er drängt auf eine schnelle Veränderung. Wir müssen wissen, was dahinter steckt. Vergiss nicht, dass das ein früherer Präsidentschaftskandidat war. Ein dem Insider zugespielter Mitschnitt von Santorums Auftreten beim Pollet des American Legislative Exchange Council im Dezember 2021 durch die eher linksgerichtete Schutzorganisation Center for Media and Democracy legt offen, wie er den Gesetzgebern der Bundesstaaten die Konvention verkauft. Zitat: Noch ein weiterer Staat und dann nehmen sie diese Granate und ziehen deren Stift, erzählte er einer Schar dort versammelter Gesetzgeber. Sie halten scharfe Munition in ihrer Hand. 34 Staaten. Und wenn jeder republikanische Gesetzgeber dafür stimmt, haben wir eine Konvention zur Verfassung. Santorum sagt, dass eine Convention den Staat im Staat zügeln würde. Wir hatten so viele Unterhaltungen zum Staat im Staat, dem Schattenstaat und dem Sumpf und so viele Ereignisse, die stattfanden. Wie etwa der Überfall auf die Wohnungen von Donald Trump und die Eingriffe in bestimmten Bereichen, von denen Leute denken, dass man das in Frieden lassen sollte. Jedes Mal ist es dieser sogenannte Deep State, der Schattenstaat. Aber wir wissen, dass jemand hinter dem Schattenstaat steht, denn die Bibel sagt uns, wer das Problem ist, richtig? Dann versicherte er den versammelten Gesetzgebern, dass die Interessen der Republikaner, die ein Staat, eine Stimme, aus den gleichen Gründen dominieren würde, wie ländliche, konservative Gebiete einen übergroßen Einfluss beim Wahlausschuss und der Gesetzgebung Pennsylvanias haben. Er verbreitet das also hinter den Kulissen. Hier ist ein Artikel vom 26. Februar 2012 aus Politico, als er ein Präsidentschaftskandidat war. Da sagte er: Bei der Rede, die John F. Kennedy hielt, könnte ich kotzen. Vielleicht sollten wir die Zuschauer erinnern. Ich weiß das nicht wortgetreu, aber sinngemäß sagt er: Ich glaube an ein Amerika, in dem kein Papst oder Prälat der Regierung oder dem Präsidenten diktieren wird, was zu tun ist. Ich glaube auch an ein Amerika, in dem kein protestantischer Prälat dem Volk sagt, wie es wählen soll, weil die Trennung von Kirche und Staat vollkommen sein muss. Das war der Kern seiner Aussage. Und Rick Santorum sagte, wenn er sich diese Rede anhört, möchte er kotzen, weil er von dieser alten katholischen Schule ist. Interessant ist, dass auch Kennedy ein Katholik war.
old Catholic school. It's interesting that JFK was a Catholic too. But he's of this school.
Aber Santrum stammt aus dieser Schule, in der man glaubt, dass die Kirche das Schwert schwingt, das geistliche Schwert, und dass das säkuläre Schwert dem geistlichen Schwert untertan ist. Sobald man diese Situation hat, diktiert die Kirche den Staat die Moralität. Und die Aufgabe des Staates ist, diese umzusetzen. Das geschah im Mittelalter. Und deshalb floss jahrhundertelang das Blut. Und Millionen und Abermillionen starben und wurden gefoltert. Die Verfassung wurde aufgestellt, um zu verhindern, dass so etwas jemals wieder geschehen konnte. Man wollte verhindern, dass das Blutvergießen, wie es in Europa geschah, jemals an den Küsten Amerikas Einzug halten konnte. Doch die Bibel sagt, dass es wie ein Drache reden wird.
Ja.
Und der Drache ist derjenige, der dem Tier die Macht gab. Und das Tier ist dessen Lakai und macht, was der Drache will. Der Drache ist die alte Schlange, der Teufel. Der Teufel möchte dich zwingen, seinen Willen zu tun. Das nennt man Nötigung. Deshalb sollte es, wenn überhaupt, die eine Sache sein, die einen zum Kotzen bringt, nämlich jede Form der Nötigung. Besonders wenn dieser Zwang von einer Kirche kommt.
Ja.
Ganz egal, welche Kirche.
Ganz genau. Das zeigt dir gleich, was der wahre Grund ist.
Ja.
Warum sie die Verfassung ändern wollen.
Richtig. Lass uns lesen, was sie damals schrieben. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Rick Santorum, sagt, dass die Vorstellung, dass Religion keine Rolle in der Politik spielt, ihn kotzen lassen möchte. Er sagt mehr als das. Er sagte, dass er bei der Tatsache, dass ein Papst oder dem Staat nichts zu diktieren hat, kotzen möchte. Zu sagen, dass gläubige Menschen im öffentlichen Raum keine Rolle spielen. Siehst du wieder, wie völlig verdreht das ist? Natürlich hat jeder eine Rolle im öffentlichen Raum. Wenn du wählst, spielst du eine Rolle im öffentlichen Raum. Wenn du eine Meinung kundtust, spielst du eine Rolle im öffentlichen Raum. Wenn du eine Predigt hältst, spielst du eine Rolle im öffentlichen Raum. Im Grunde geht es darum, wenn sie ihre Moralität zum Gesetz machen, dann gibt es Potenzial für ein Problem. Besonders wenn diese Moralität mit der Moralität der Bibel zusammenstößt. In was für einem Land leben wir denn, in dem nur Menschen ohne Glauben in den öffentlichen Raum kommen und ihre Argumente vorbringen können? Da möchte ich kotzen. Und so sollte es jedem Amerikaner gehen, sagte Santorum bei This Week auf ABC. Nochmal, das ist eine Verdrehung. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen in der Öffentlichkeit mitreden und Moralität zum Gesetz machen.
Ein großer Unterschied.
Der frühere Senator Pennsylvanias bezog sich auf die berühmte Rede von John F. Kennedy von 1960, in der er argumentierte, dass Religion von der Politik getrennt sein sollte. Ich glaube nicht an ein Amerika, in der die Trennung von Kirche und Staat absolut ist, so Santorum. Das soll einfach sein, mitdenken, seine Meinung zeigen.
Ja, und es ist ganz das Gegenteil dessen, was Kennedy sagte. Aber es verdreht auch, was er sagte.
Ja. Ach, übrigens, war dann Kennedy im öffentlichen Raum?
Ja.
Das zeigt einfach, dass sein Argument gar nicht passt, richtig? Der nächste große Coup der Republikaner soll Washington einen Mordsschrecken einjagen, indem die Verfassung umgeschrieben wird. Und sie sind willens, das Spiel lange zu spielen, um zu gewinnen. Das kommt vom Business Insider. Wir müssen nicht alles lesen, denn wir kennen den Hintergrund. Lass uns nur den fettgedruckten Teil lesen. Rob Nettleton, ein Verfassungsrechtler und Senior Fellow am Independence Institute, der den Artikel 5 der Verfassung eingehend studiert, sagt dem Insider vorher, dass es eine 50-prozentige Chance gäbe, dass die Vereinigten Staaten in den nächsten 5 Jahren Zeuge einer Convention zur Verfassung werden. Ob das geschieht, sagte er, hängt sehr vom Erfolg der Republikaner ab bei den Wahlen zur gesetzgebenden Gewalt in der Mitte der Amtszeit 2022 zu gewinnen. Das ist nur eine Mutmaßung. Es könnte passieren oder auch nicht.
Ja, aber wenn es passiert, hätte es ziemlich bedeutende Auswirkungen.
Ja.
Denn wir werden noch sehen, welches Denken dahinter steckt, warum sie sie ändern wollen.
Eines ist interessant. Bis jetzt gab es immer dieses Gleichgewicht der Macht. Und eine Partei konnte tatsächlich nie ganz das machen, was sie wollten. Denn entweder hatten sie die Mehrheit im Kongress, aber nicht die Mehrheit im Senat oder andersherum. Oder ein paar Leute wurden umgestimmt. Es gab nie eine absolute Mehrheit, um einfach zu machen, was man wollte. Was ist, wenn das Pendel umschwingt, Martin? Was ist, wenn die Leute vom Liberalismus genug haben? Was, wenn man dem Tür und Tor öffnet, damit die Leute genug davon bekommen sollen? Und man bringt es so weit, dass das Pendel umschwingt. Dann könnte es eine klare Möglichkeit sein.
Ich denke, wenn man nur das ansieht, was die letzten beiden Jahre gesagt wurde, all die Staaten, die sich ihm schon angeschlossen haben, das sagt dir doch, dass es vielleicht Leute gibt, denen es schon langt.
Ja, sie haben genug davon. Hier ist noch jemand, der auch für den Senat kandidiert. Ein kurzer Blick soll uns eine Vorstellung vom gegenwärtigen Denken geben.
Ich glaube nicht an die Trennung von Kirche und Staat. So etwas gibt es nicht. Unsere Gründungsväter glaubten nicht an die Trennung von Kirche und Staat. Wenn Sie die US-Verfassung durchlesen, lesen Sie nirgendwo in der US-Verfassung über eine Trennung von Kirche und Staat. Das gibt es nicht. Als ich meinen Wahlkampf begann, traf ich eine Entscheidung. Ich entschied mich, meinen Wahlkampf, anstatt durch die üblichen republikanischen Parteigruppierungen zu führen, ihn durch Kirchen laufen zu lassen. Ein Grund hierfür ist folgender. Wir werden das Land nicht in politischen Ämtern retten. Wir werden das Land nicht in den großen Verwaltungstürmen der Unternehmen retten. Wir werden dieses Land in Kirchen, in Scheunen und an Küchentischen retten. Überall im Bundesstaat und im ganzen Land. Die judeo-christliche Grundlage von Amerika ist die Basis dieses Landes. Amerika wurde auf judeo-christliche Werte, nicht auf muslimischen Werten gegründet. Auch nicht auf Atheismus, sondern auf judeo-christliche Werte. Es gibt so viele Faktoren, die das judeo-christliche Glaubensmodell von anderen wie dem Islam oder Atheismus trennt. Die Hauptunterscheidungskriterien sind unser Glaube an das Gute über das Böse und unsere Bereitschaft für das Gute über das Böse zu kämpfen.
Das war eine mitreißende Rede. Das Gute über das Böse. Die judeo-christliche Kultur. Und ja, wir haben Wurzeln im Alten Testament. Lass uns sagen, das ist der jüdische Anteil. Und wir haben Wurzeln im Neuen Testament. Lass uns sagen, das ist die christliche Kultur. Wenn du beide vermischt, besteht ein gewisser Gegensatz. Man hat ein kleines Problem. Denn laut dem Neuen Testament ist das Alte Testament das Evangelium im Typus. Und das Neue Testament ist das Evangelium im Antitypus. Es ist die Erfüllung der Prophezeiungen und Verheißungen. Nimmt man jetzt diese beiden Gruppen und verbindet sie, nimmt die eine Jesus Christus als Messias an und die andere nicht.
One accepts Jesus Christ as the Messiah, the other one does not.
Die eine hält den siebenten Tag Sabbat und die andere nicht. Sie hält den ersten Tag Sabbat. Sogar innerhalb dieser Gruppe hat man einen Zwiespalt. Was kann diese zwei Gegensätze zusammenkommen lassen?
Ein gemeinsames Ziel.
Pilatus und Herodes waren Feinde, aber als es zur Kreuzigung von Jesus kam, vereinigten sie ihre Stimmen und von diesem Tag an waren sie Freunde. Das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Wenn man zwei Gegensätze kombiniert, um ein Ziel zu erreichen, könnte dieses Ziel dich in Wirklichkeit nicht in die richtige Richtung führen.
Ich denke fast, dass es das höchstwahrscheinlich nicht tut.
Okay. Obwohl die Rede nobel klingt und er sagt, dass die Lösung bei den Kirchen liegt und auch eher bei den privaten Gesprächen als bei der Regierung, ist das der Vorläufer von und spricht wie ein Drache.
Ja, da gab es noch etwas, was er sagte. Unsere Bereitschaft, dafür zu kämpfen. Dieser Kampf ist nicht der biblische, gute Kampf des Glaubens, sondern dieser Kampf bedeutet vielleicht tatsächlich, in einen Konflikt zu geraten.
Richtig. Und dieser Kampf wird zu Zwang führen. Das wird es. Das muss es.
Der Bürgerkrieg, der erste Bürgerkrieg der Amerikaner, war auch ein religiöser Kampf.
Okay. Er sprach über die judeo-christliche Kultur. Nehmen wir an, dass sie anfangen, das Sabbatthema gesetzlich zu verankern, was natürlich eines ihrer Lieblingsthemen ist. Ist da nicht ein Widerspruch? Wird einer seine Meinung aufgeben müssen zum Wohle des sogenannten Allgemeinwohls? Und was, wenn diese Meinung im Gegensatz zur Bibel steht?
Darauf wird es zusteuern.
Okay. Weißt du, wir könnten über all das reden, bis wir blau anlaufen. Aber lass uns einfach zeigen, wohin wir steuern. Bei den Commonwealth-Spielen ließen sie diesen mechanischen Bullen auftreten, samt den ganzen Ritualen aus dem Baalskult. Und es gab so viele Programme und auch religiöse Stimmen, die über das Geschehen dort aufgebracht waren, weil es offensichtlich eine religiöse Aufführung mit Symbolcharakter war. Dann gab es auch noch eine Frau, die auf dem Tier ritt, was natürlich ein Symbol für die 10 Hörner ist. Das ist Europa, denn das ist eines ihrer Embleme. Die Frau, die auf dem Tier reitet. Man findet das im Europäischen Parlament, davon gibt es Statuen. Wir haben über das alles schon in der Vergangenheit gesprochen. Aber einen derart unverhohlenen Akt der Anbetung sah man selten. Menschen fragen sich, wohin die Welt steuert.
Das Böse hat tatsächlich die Kontrolle übernommen. Und damit müssen wir zurande kommen. Ich denke, die Leute könnten manchmal missverstehen, was wir hier sagen wollen. Wir sagen nicht, dass das gut ist.
Nein.
Man muss sehen, was dahinter steckt.
Richtig.
Das ist viel größer, denn das ist nur das, was herauskommt. Man entwickelt Sympathie für eine Bewegung, die sich das da vom Hals schaffen will.
Korrekt. Bei diesem Punkt, Martin, sagen viele Leute, dass wir beschönigen darüber reden. Wir sollten direkter werden und genau so sagen, wie es ist. Manchmal ist es nicht weise, das zu tun.
Nein.
Auch Jesus machte das nicht. Er sprach in Gleichnissen.
Genau.
Die Pharisäer wussten schon, dass diese Gleichnisse gegen sie gerichtet waren. Aber sie konnten nichts unternehmen, weil Jesus sie nicht direkt erwähnte. Aber er sprach das Problem an.
Ja.
Und so eröffnet er die Diskussion darüber. Manchmal muss man eben etwas beschönigend reden. Wir könnten das auch zu einem unserer Seifenbox-Thema machen und uns über das Böse auslassen, das in der Welt vor sich geht. Doch das ist nur das Symptom eines noch viel größeren Übels.
Wir wissen, dass das alles da ist und Teil der Verführung ist.
Ja, hier sehen wir, wie einige das darstellten. Sie nannten es Anbetung des Tieres, auf dem die Hure reitet. Das ist wahrscheinlich sogar richtig.
Ja.
Oder hier. Ein riesiges Täuschungsmanöver. Eine offensichtlich dämonische Darstellung, um die Verführung einer großen Erweckung zu befeuern. Das geht jetzt ein bisschen mehr in die Verschwörungsecke. Aber die Bibel ist die größte Verschwörungstheorie, die jemals geschrieben wurde. Ja. Wohin führt das? Und warum sind sie so unverhohlen? Weil das zu einem Schwingen des Pendels führen kann. Ob sie das nun wissentlich oder unwissentlich tun, ist irrelevant. Wer denkt sich das aus? Wer ist der, der hinter den Kulissen das Denken beeinflusst?
Die Schlange.
Ja, die Schlange, der Drache.
Der Drache Satan.
Persönlich denke ich, dass diejenigen, die so eine Aufführung zusammenstellen, Wir könnten jetzt sehr ins Detail gehen, es gibt ja genügend Videos davon, aber ich denke, wir müssen das nicht. Dann würde ich sagen, dass sie genau wussten, was sie da machen.
Stimmt genau. Schau, bei der Aufführung gab es auch etwas Doppelverblendetes. Denn die Kommentatoren sagten, dass dieser mechanische Bulle den Börsenmarkt darstellt in der industriellen Revolution und dass sich alles darum drehte. Das ist doppelt verblendet, denn es ist so offensichtlich, dass das auch Baals Anbetung war.
Das war ein Akt der Anbetung, denn sie knieten sich nieder, sie nahmen eine betende Haltung ein und so weiter. Ja, das war definitiv etwas, was die evangelikale Welt aufbringen und sie zum Kochen bringen würde.
Da kommt jetzt noch eine weitere Täuschung hinzu, weil das ja auch absichtlich gemacht wird.
Ja, und was wird das Ergebnis sein? Denn man muss eine Sache ja immer durchdenken. Ursache und Wirkung, die Konsequenzen. Was wird das Ergebnis sein? Es wird eine Gegenreaktion geben. Und die Menschen werden sagen, jetzt reicht es. Es ist an der Zeit, die Zügel der Macht zu ergreifen. Wäre das möglich?
Ja.
Okay. Lass uns als Ausgangspunkt ein paar religiöse Meinungen dazu hören. Schauen wir, was sie zu sagen haben.
Die Schrift sagt uns, dass es in den letzten Tagen große Verführungen geben wird. Das heißt, dass all die alten Verführungen und das antike Götzentum, die so viel Zerstörung über die antike Welt brachten, neu verpackt wiederkommen. Der Feind macht das heute. Er bereitet die Welt auf die Annahme dessen vor, was die Schrift den Mensch der Sünde oder auch den Antichrist nennt. Was da in Birmingham, England geschah, ist wirklich vielsagend, weil wir in der Zeit leben, in der der Feind versucht, Baals Anbetung zurückzubringen. Was da in Birmingham geschah, war nichts anderes als eine antike Zeremonie, die den Stier wieder als Symbol für all die Götzenpraktiken und heidnischen Glaubenssysteme sieht, die jetzt die Welt zerstören. Wir sind jetzt alle in Gefahr. Nicht einer hier in Amerika ist von dieser Bedrohung ausgenommen. Wir werden von einer übergriffigen Regierung, dem Sozialismus, Kommunismus, Marxismus und besonders dem Globalismus bedroht. Und was als Wokismus abläuft, ist in Wirklichkeit neuverpackte Baals-Anbetung. Vor fast 3 Jahren ging der Torbogen des Baal um die Welt. Überall, wo der Baal-Torbogen aufgestellt wurde, in all den Hauptstädten von Europa und auch hier in unserer Nation, folgte dem eine riesige Pandemie. Und jetzt beginnen die Commonwealth-Spiele. Und sie feiern wieder das Kalb, wie schon im antiken Ägypten, in Babylon und im alten Israel. Aber Gott setzt dem Baalskult etwas entgegen, indem er den Propheten Elia berief, und gegen den Baalspropheten anzutreten. Und wir werden eine Manifestation von Gottes Macht sehen an seinem Volk, an der erlösten und mit Blut gewaschenen Kirche, in diesen letzten Tagen. Das wird die Kräfte der Finsternis zum Stillstand bringen, kurz bevor Jesus kommt. Der Geist und die Kraft des Elia kommt, noch bevor die Entrückung stattfindet, auf eine herrliche Kirche zurück. So, dass wir eine letzte Erweckung und eine Ernte am letzten Tag erleben können.
Martin, es tut mir so leid für diesen Mann. Aber in dem, was er sagt, stecke viel Verworrenes. Er erwähnte den Antichristen. Für sie ist das natürlich ein Individuum, das noch kommen wird. Er ist schon hier und hat volle Kontrolle über alles. Er ist putzmunter und sitzt gegenwärtig in Rom.
Und er steckt in Wirklichkeit auch dahinter, mit der Unterstützung der Schlange. Er ist derjenige, der die ganze Sache anzettelt.
Er, seine Armee der Ritter von Malta, der Jesuiten und wer noch alles sind wahrscheinlich tief in jedem derartigen Geschehen verstrickt. Denn er hat es sich sehr bequem gemacht. Er ist nicht länger der Antichrist. Und deshalb kann er machen, was er möchte und gleichzeitig der Held sein.
Das ist wahr. Er ist aus dem Fokus gerückt.
Das ist die erste verführerische Riesentäuschung. Dann warten sie auf die Entrückung. Und sie wollen eine Ernte für die Entrückung. Also wollen sie die Macht wieder erhalten. Dann hat man noch Menschen mit der Reichstheologie, die Gottes Reich auf dieser Erde errichten wollen und so weiter. Darin steckt so viel Verwirrung. Aber die Leidenschaft, die Wut, es muss etwas geschehen und es muss jetzt gleich geschehen. Wir müssen uns die Macht zurückholen, weil uns das vernichten wird. Wir sagen jetzt keinesfalls, dass das, was diese Leute da veranstalten, gut war.
Nein.
Aber es führt uns auf etwas hin.
Es führt zu einer biblischen Erfüllung.
Richtig. Martin, lass uns das vom Anhänger Spiele in den politischen Bereich hinübernehmen und betrachten, was die Kommentatoren über Kirche und Staat sagen und welche Anreiz die Menschheit schließlich in diese Richtung treiben wird.
Eines der eigenartigsten Dinge des 6. Januar war für viele Amerikaner, wie viele Menschen aus der Schar von Trump-Anhängern ihren religiösen Glauben zur Schau stellten. Flaggen mit Jesus mein Erlöser, Trump ist mein Präsident. Manche Leute trugen damals als Anführer von Gebetsgruppen tatsächlich Kreuze zum Kapitol. Die religiöse Rechte war schon lange da, aber diese Art, seine Religion politisch auszudrücken, und zwar nicht von der Regierung getrennt, sondern eng damit verknüpft, ist in letzter Zeit allgemein stark angestiegen.
Wir müssen die Partei des Nationalismus sein. Ich selbst bin Christin. Wir sollten wahrscheinlich von christlichen Nationalisten sprechen.
Solange wir auf die Einheit vertrauen, haben die Tyrannen, gegen die wir kämpfen, keine Chance. Weil wir Amerikaner sind und Amerikaner sich nur vor Gott und vor Gott allein niederknien.
Die Kirche soll der Regierung die Richtung weisen. Die Regierung soll aber nicht der Kirche die Richtung weisen, denn das beabsichtigten unsere Gründungsväter nicht. Ich bin diesen Müll leid. Trennung von Kirche und Staat, das ist nicht in der Verfassung, sondern das war ein blöder Brief und es bedeutet nicht das, was sie sagen.
Aber was genau ist christlicher Nationalismus? Laut einem Zitat aus Christianity Today ist es eine Massenbewegung, die glaubt, dass die amerikanische Nation sich durch das Christsein definiert und die Regierung das so beibehalten sollte. Einige dieser Gläubigen erbauen sogar patriotische Kirchen, in denen die Glieder beten, Zitat, dass Kommunismus, Sozialismus, Transgenderismus, Homosexualität und Abtreibung in diesem Land nicht ihren Willen bekommen. Sie werden in der Politik der Republikaner hochgehalten, wie bei Doug Mastriano, dem republikanischen Gouverneurskandidaten von Pennsylvania. Mastriano wird für seine enge Beziehung zu Andrew Torba, dem CEO der rechten Social-Media-Seite GAB, angegriffen. Wie diese Woche seine Forderungen nach einer ausschließlich christlichen nationalkonservativen Bewegung erneuerte. Nein, wir wollen keine Leute, die Atheisten sind. Wir wollen keine Leute, die Juden sind. Das ist eine ausgesprochen christliche Bewegung, denn das ist ein ausgesprochenes christliches Land. Wir sagen jetzt nicht, dass wir diese Leute deportieren wollen oder was auch immer. Es steht euch frei, hier zu bleiben. Okay, ihr werdet nicht gezwungen zu konvertieren oder ähnliches, sondern ihr werdet die Früchte davon genießen, in einer christlichen Gesellschaft unter christlichen Gesetzen zu leben.
Ihr werdet in einer christlichen Gesellschaft unter christlichen Gesetzen leben. Martin, schreibt er die Kirche dem Staat etwas vor?
Hundertprozentig.
Ist das ein Bild des Tieres?
Ja.
So war doch das Tier, oder?
Ganz genau das ist es. Ein religiös-staatliches Konglomerat.
Richtig.
Wobei die Kirche dem Staat diktiert, die Vorschriften der Kirche zu erzwingen.
Gut, jetzt hatten wir eine Ära des extremen Liberalismus. Wir hatten eine Reihe von politischen Bewegungen in den Vereinigten Staaten. Und das nicht nur dort, sondern im Grunde weltweit. Wobei Beschränkungen fielen und eigentlich alles, was als unbiblisch angesehen wird, per Gesetz durchgesetzt wurde.
Non-biblical has been enforced basically by legislation.
And now we're getting. Jetzt erhalten wir eine Gegenreaktion. Das Pendel beginnt zu schwingen. Und viele der Themen, die da angesprochen werden, sind für sie betrachtet keine schlechten Dinge.
Ja, genau. Nimm nur die letzten paar Folgen. Da mussten wir klarstellen, auf welcher Seite wir stehen. Da ist es genauso.
Auf welcher thematischen Seifenbox wird man stehen? Es stehen viele Seifenboxen zur Wahl. Doch es dreht sich darum, welcher Autorität man sich unterstellt. Einfach nur zu sagen, christlich, denn das sagen sie, christliche Moralität, christliche Autorität, ihr könnt gern bleiben, aber ihr werdet unter christlichen Gesetzen sein. Wessen Gesetze werden das sein?
die des Papsttums.
Die päpstlichen Gesetze. Und wenn es päpstliche Gesetze sind, sind es Gesetze des Antichristen, weil sie im Gegensatz zur Bibel stehen. Darin liegt die doppelblinde, täuschende Verführung. Ein Teil unseres Titels war Salz und Licht. Also, das sind alles Bewegungen, die jetzt aktiv sind.
Ja, sie haben die Bewegung Jehu gegen den Geist der Isebel, was mit der Salz- und Lichtbewegung verknüpft ist, was wiederum mit der großen Erweckung in Verbindung steht. All dieses religiöse Gerede.
Was, wenn man letztendlich die Ideologie des Weltwirtschaftsforums mit dieser christlichen Bewegung verheiratet? Wäre das nicht eine sehr interessante Achterbahn?
Ja, denn auf Seiten des Weltwirtschaftsforums hat man den Klimawandel aus dem gleichen Grund, aus dem man auf der anderen Seite diese ganze Erweckung hat.
Auf der einen Seite verwirrt man all diese Organisationen als kommunistisch oder Staat im Staat und was noch alles, aber auf der anderen Seite wird man sie mit offenen Armen annehmen, als ob es da etwas gäbe, mit dem man übereinstimmen kann.
Es wird eine Gemeinsamkeit geben.
Es muss einen gemeinsamen Faktor geben. Ich frage mich, was das sein wird. Hören wir uns diesen christlichen Standpunkt an.
Dass Sie für Sherry Clemens abstimmen. Sie wird alles in Ihrer Macht Stehende tun, um in dieser Arena Salz und Licht zu sein, und sie versucht, diesen Distrikt auf die richtige Spur zu bringen.
Christen waren in unseren schwierigsten Stunden schon immer als Salz und Licht in die Regierung eingebunden. Wir sollten uns hier hinausbewegen, anstatt zu sagen, dass wir uns nicht in die Politik einmischen sollten. Wir sollten uns in alles einmischen, denn das bedeutet Salz und Licht. Es mischt sich in alles ein. Wir müssen uns engagieren, die sieben Berge der Kultur zu reformieren und nicht nur eine Wirkung innerhalb der Kirche auszuüben. In 2022 sollten die Schlachten, die wir gewinnen, Grund zurückgewinnen, der uns genommen wurde. Indem wir das tun, erreicht die Kirche eine militante Ebene der Reife, wenn ich das so sagen darf. Wir holen uns die Regierung zurück. Wir werden für Schulbehörden und Eltern- und Lehrerverbände kandidieren. Wir werden für den Elternrat und den Kreisverwaltungsrat kandidieren. Das öffentliche Schulsystem ist zum Staatsfeind Nummer 1 geworden. Wir müssen uns die Erziehung und Bildung unserer Kinder zurückholen. Denn wer die Schulbücher unter sich hat, wird die Zukunft kontrollieren. 2022 ist ein göttliches Jahr der Kehrtwende, in dem ein Umsturz erfolgt, der bevorsteht. Wir werden eine dritte große Erweckung sehen. Zeichen, Wunder und Bekehrungen werden diese Nation durchdringen. Gott wird in Amerika eine erweckende Stimme berufen. Und die Erweckung wird eine staatspolitische und geistliche sein. Ich sehe, wie Kalifornien erweckt wird. Der Wind der Veränderung weht. Der Lehrplan wird verändert. Durch meine Hand, sagt der Herr. Denn ich werde meine Salbung ausgießen, die das Joch des Woken zerbricht. Die Antwort für Amerika ist eine Erweckung. Die Antwort für die Generation Z ist eine Erweckung. Sie müssen eine Begegnung mit dem Herrn haben. Wir brauchen Menschen in diesem Land, die willig sind, die ganze Waffenrüstung Gottes anzulegen. Wir werden kämpfen, und zwar so, wir kämpfen durch das Hereinbrechen des Reiches Gottes auf dieser Erde. Wir werden alles in der Kraft Gottes verzehren, und wir werden uns diese Welt zurückholen. Niemand, nicht einmal der Teufel selbst kann das, was Gott für diese Zeit, für diese Stunde, für eine Zeit wie diese geplant hat, stoppen. Das ist Jesaja 60. Es ist Zeit für die herrliche Kirche des Herrn Jesus Christus aufzustehen und zu leuchten wie nie zuvor. Und wir werden uns diese Nation zurückholen. Wir sind die Armee Gottes und wir werden uns diese Nation zurückholen. Ich bin schon optimistisch, weil die Leute, die die Führer der Welt sein werden, die nächste Generation, Leute sind wie wir. Das ist die richtige Antwort. Diejenigen, die jetzt da draußen sind und den guten Kampf kämpfen. Spürt ihr den Wind der Veränderung, der anfängt, über dieses Land zu wehen? Die Christen, mit denen ich spreche, stimmen in der Theorie über den großen Missionsauftrag überein, nämlich, dass er eine staatsbürgerliche Anwendung oder staatsbürgerliche Bedeutung hat. Wenn wir lehren, Jesus in allem zu gehorchen, also als Jünger allen Geboten Jesu in allen Bereichen des Lebens zu gehorchen, wird das eine Auswirkung haben. Vor allem, wenn wir die Querverweise betrachten und das mit dem zusammenpacken, was Paulus darüber sagt, dass man in dieser Position bleiben soll, in die Gott einen berufen hat. Denn wie Gouverneure gerettet werden oder wie der Gefängniswärter in Philippi gerettet wurde, werden Leute in der Regierung gerettet werden. Dann werden wir sie zu Jüngern machen und sie lehren, Jesu Gebote zu gehorchen. Je nach dessen Position, das heißt, sie müssen Gottes Gesetze anstatt Menschengesetze zum Gesetz machen, all diese Dinge.
Nun, Martin, wir müssen Gottes Gesetz anstelle von Menschengesetzen verabschieden. Was in Wirklichkeit bedeutet, dass sie Menschengesetze anstelle von Gottes Gesetz verabschieden.
Leider wird es daraus hinauslaufen, denn man ist verführt.
Ja, man ist verführt. Verführt zu glauben, dass die veränderten Gebote das sind, was Gott will. Und man möchte Jesus gehorchen. Doch Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Weder ein Buchstabe noch ein Strichlein vom Gesetz werden vergehen. Aber sie verändern nicht nur Buchstaben oder Strichlein, sondern sie verändern das ganze Gesetz.
Weißt du was? Diese Bewegung und auch die Aussagen, die man zu hören bekommt, sind genauso wie damals, als Jesus auf dem Eselsfön in Jerusalem einzog. Jeder wartete auf diesen Erretter, der wieder das irdische Land übernehmen und das römische Joch abwerfen würde. Diese Bewegung ist von gleicher Art.
Diese Bewegung ist der damaligen gleich. Weißt du, was interessant ist, Martin? Viele der Sprecher wurden in der Tat als falsche Propheten bloßgestellt, denn sie sagten, dass Trump die letzte Wahl gewinnen würde. Viele von ihnen sagen natürlich, in Wirklichkeit hat er schon gewonnen, denn dieses Pferd ist noch nicht totgeritten. Aber die eigentliche Sache ist doch, was wird, wenn er für eine zweite Amtszeit zurückkommt und gewinnen würde? Sie werden dann sagen, dass sie jetzt gerechtfertigt und bestätigt sind. Denn er wird eine zweite Amtszeit haben. Aber ob es jetzt Trump oder jemand anderes ist, ist völlig irrelevant. Es könnte sogar Pence oder jemand wie er sein.
Ja.
Das wird überhaupt nichts ändern. Alle haben sie eine jesuitische Ausbildung.
Sogar wenn es kein Republikaner, sondern wieder ein Demokrat wird, wird das auch nichts ändern. Denn wir haben auch die andere Seite. Das Pendel neigt sich vielleicht ein bisschen zu den Republikanern.
Das ist eine sehr interessante Situation. Martin, passt das denn zum prophetischen Bild?
Ja.
Würden wir das erwarten? Dass nämlich die Nation so aufgebracht ist, dass sie die sieben Berge aufstellen, was das Reich Gottes auf Erden ist. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er wird kommen und das hier vernichten.
Genau, das müssen wir betonen. Wir steuern auf eine Zeit zu, in der Gläubige denken, dass sie Gott einen Gefallen tun, wenn sie Gesetze umsetzen, die tatsächlich nicht biblisch sind.
Lass mich auf die Gefahr hin, dass es sich hart anhört, sagen, alle verdammen sie den Baalskult. Aber tatsächlich stolpern alle in die Falle der Baalsanbetung hinein.
Wie wahr? Leider ist es so.
Okay, Martin, lass uns sehen, was Trump selbst zu diesem Themen zu sagen hat.
Wir sind als Nation auf vielerlei Weise zum Witz geworden. Aber bald werden wir wieder Größe haben. Es waren schwer arbeitende Patrioten wie Sie, die dieses Land aufbauten. Und es sind schwer arbeitende Patrioten wie Sie, die unser Land retten werden. Es gibt keinen Berg, den wir nicht erklimmen können. Es gibt keinen Gipfel, den wir nicht erreichen können. Es gibt keine Herausforderung, der wir nicht begegnen können. Es gibt keinen Sieg, den wir nicht erreichen können. Wir werden uns nicht beugen. Wir werden nicht zerbrechen. Wir werden nicht nachgeben. Niemals. Wir werden niemals nachgeben und niemals aufgeben. Wir werden nie einen Rückzieher machen. Wir werden euch nie enttäuschen, solange wir nur zuversichtlich und vereint sind. Den Tyrannen, die wir bekämpfen, bleibt auch nicht die geringste Chance. Denn wir sind Amerikaner und Amerikaner knien nur vor Gott und vor Gott allein nieder. Und es ist an der Zeit, wieder die Großartigkeit unseres Landes zum Thema zu machen.
Nun, Martin, wir sind also Amerikaner und Amerikaner knien nur vor Gott und vor Gott allein nieder. Das passt alles zu dieser Bewegung, die gerade an Fahrt gewinnt. Und natürlich muss man die anderen Akteure auch mit hineinbringen. Das Weltwirtschaftsforum, das gerade etwas schlechte Presse bekommt, weil es der Staat im Staat ist oder die Superreichen sind oder was sonst über sie gesagt werden mag. Was ist denn seine Beziehung zu Leuten wie beispielsweise Klaus Schwab? Werfen wir doch einen Blick darauf.
Mr. President, was ist Ihre Nachricht? Die Führer der Welt zu treffen, die größten, wichtigsten Leute in der Welt. Und wir bringen Riesengeschäfte in die Vereinigten Staaten zurück. Sie alle sind hier und werden das sehen. Ich werde eine Rede halten und dann werden wir bald abreisen. Aber ich denke, das ist sehr wichtig. Das andere ist nur Schwindel. Es ist eine Hexenjagd, die schon seit Jahren läuft und offen gesagt, das ist beschämend. Aber wir freuen uns, hier zu sein. Klaus hat großartige Arbeit geleistet und noch einmal, wir treffen uns mit den größten Firmen der Welt, mit den größten Unternehmen der Welt und mit den Führern der Welt zum Nutzen der Vereinigten Staaten. Wir freuen uns auf diese Treffen.
Was ist mit dem Klimawandel, Mr. President?
Oh, ich glaube fest an die Umwelt. Für mich ist die Umwelt sehr wichtig.
Okay, er glaubt also fest an die Umwelt. Klaus hat großartige Arbeit geleistet. Er wird all die Geschäfte zurückbringen. Er vergisst völlig, dass dir nichts gehören wird und du glücklich sein wirst. Was das völlige Gegenteil des amerikanischen Traums ist. Aber das zeigt nur, wie zwei gegensätzliche Ideologien zusammenkommen und am Ende eine gemeinsame Basis finden. Hier eine Aussage aus dem Geist der Weissagung, die wahrscheinlich für die Zeit, in der wir leben, erhellend ist.
Perhaps enlightening in terms of the times in which we are living.
By the parable. Im Gleichnis des Hausherrn, der in ein fernes Land ging, nachdem er seine Güter seinen Dienern anvertraut hatte, ist Christus dargestellt. Er wacht und wartet auf Frucht von denjenigen, denen er seinen Weinberg anvertraut hat. Martin, es geht um Anbetung. Das auserwählte Volk weigerte sich, sich von Sünde überführen zu lassen, und als Gott seinen Sohn sandte, sagten sie, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Auch heute blickt der Herr auf seinen Weinberg, die Mauern sind niedergerissen, weil sein Gesetz übertreten wurde. Er sieht die Undankbarkeit seines Haushalters, die sich weigern, ihm die Früchte, seinen Grund und Boden zu geben. Gott sieht nicht vor, dass der Mensch sich alles, was die Erde hervorbringt, für seine eigenen, selbstsüchtigen Zwecke zu eigen macht. Er ruft sie auf, durch ihren Zehnten und ihre Gaben in sein Vorratshaus zu bringen, damit es Speise gibt in seinem Haus. In Indien, China, Russland und in den Städten Amerikas sterben Tausende von Männern und Frauen den Hungerstod. Die vermögenden Männer kontrollieren den Markt, weil sie die Macht haben. Sie erwerben alles, was sie bekommen können, sehr günstig und verkaufen es dann zu überteuerten Preisen. Das bedeutet für die ärmsten Schichten Hungersnot und wird einen Bürgerkrieg zu Folgen haben. Martin, herrscht da draußen genug Wut für einen Bürgerkrieg?
Definitiv. Man kann es nicht nur bei den anderen Nationen sehen, sondern es braut sich auch in den Vereinigten Staaten zusammen.
Okay. Liegt es in der Macht der jeweiligen Staaten, den Gas- und Spritpreis auf einem vernünftigen Level zu halten?
Nun ja, doch.
Alles, was dafür geschehen muss, ist, dass die Länder im Nahen Osten ihre Fördermengen etwas erhöhen. Damit solltest du den Krieg in der Ukraine ausgleichen können.
Sogar wenn man hingeht und sich die größeren Konzerne wie ExxonMobil ansieht, die alle fuhren Rekordgewinne ein. Wenn die ihre Preise nur so weit senken würden, dass sie keine Milliarden Gewinne mehr hätten, würde das auch die Preise senken.
Ja, und wenn du jetzt auch noch den Klimawandel hineinbringst und sicherstellst, dass keiner dieser fossilen Brennstoffe mehr verbrannt wird, aber sie werden sowieso verbrannt, denn du fährst ja immer noch mit deinem Auto, dann ist alles, was du damit erreichst, den Ärger zu vergrößern.
So ist es. Man schürt das Chaos.
Ja, hier ist eine interessante Aussage. Und wird einen Bürgerkrieg zur Folge haben. Wird darüber irgendwie gesprochen?
Definitiv, auf alle Fälle.
Es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Nun, Martin, wann kommt denn diese Zeit? Kommt diese Zeit nicht dann, wenn Sie sagen, Friede und Sicherheit?
Ganz genau.
Sie haben tatsächlich das erreicht, was Sie erreichen wollten. Wir sind auf dem richtigen Kurs. Wenn Sie also sagen, wir sind wieder auf dem richtigen Kurs, wir haben wieder die Zügel der Macht ergriffen, kommt nicht dann die plötzliche Vernichtung?
Ja.
Haben wir hier nicht einen Fall von doppelter Verblendung?
Ja, einen Fall von doppelter Verblendung. Das zeigt dir auch, wie nah das ist.
Okay. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird ein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Martin, wenn du jetzt gerettet werden wirst, wovon wirst du denn gerettet?
Von diesem Zwang und dieser Unterdrückung.
Von dem, was jetzt alles passiert.
Und vom Tod.
Denn bis zu dieser Zeit ging es bei Errettung immer um Sünde, um die Erlösung von Sünde. Aber hier wird es eine tatsächliche Errettung von äußeren Umständen sein, von einer Gesetzgebung, die damit droht, dich umzubringen, wie es die Bibel sagt. Du wirst nicht kaufen und verkaufen können, sagt die Bibel, und dann wird der Befehl gegeben, dass man dich töten kann. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Wenn Daniel von den Verständigen spricht, wer sind diese Verständigen?
Menschen, die die Prophezeiung studieren und die an den biblischen Geboten festhalten.
Und die sich an die biblischen Prinzipien halten. Wenn du also etwas über die Lehre wissen willst, dann halte die Gebote. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese fiebrige Wut zu kochen beginnt? Wenn sie dann überkocht, bekommt man schließlich die Ordnung, die das Bild des Tieres ist, das zugunsten des ersten Tieres des Katholizismus Gesetze erlässt. Dann ist die sogenannte christliche Welt gegen diesen Antichristen vereint, den es so wiederum gar nicht gibt, weil er schon unter uns ist.
Darin liegt die Täuschung. Genauso funktioniert die Verführung.
Lass uns hören, was dieser Mann in ABC News zu sagen hat.
Quellen berichten ABC News, dass es heftige Reaktionen auf die Razzia bei Extremisten und QAnon-nahen Gruppen gab.
Quellen berichten, dass es heftige Reaktionen auf die Razzia bei Extremisten und QAnon-nahen Gruppen gab.
Quellen berichten ABC News auch, dass es online heftige Reaktionen bei einigen extremen Gruppen, einschließlich QAnon und anderen Gruppen gab.
Es gab heftige Reaktionen auf die Razzia bei Extremisten und QAnon-nahen Gruppen.
Einschließlich jenen, die vor dem 6. Januar aktiv waren.
Einschließlich jenen, die vor dem 6. Januar aktiv waren. Einschließlich jenen, die vor dem 6. Januar aktiv waren.
Die am Aufstand vom 6. Januar beteiligt waren.
Einschließlich jenen, die schon vor dem Tumult vom 6. Januar aktiv waren.
Einige riefen zu Gewalt auf und sogar zu einem Bürgerkrieg.
Was bei einigen Aufrufe zu Gewalt und sogar zu einem Bürgerkrieg einschloss. Was manchmal sogar Aufrufe nach
Gewalt in Online-Foren einschloss.
Und sogar Bürgerkrieg. Das war gestern Abend der häufigste Kommentar bei einer Suche auf der Pro-Trump-Webseite The Donald. Zitat, sichern und laden, wobei Bürgerkrieg erwähnt wurde. Sie sprechen sehr stark von Bürgerkrieg. Anstieg der Suchanfragen zu Bürgerkrieg. Sie sprechen von Bürgerkrieg. Bürgerkrieg.
Bürgerkrieg.
Bürgerkrieg. Bürgerkrieg. Diese Art von Gewalt führte zum Angriff am 6. Januar.
Martin, ist das eine in sich wiederholende Propaganda?
Auf alle Fälle.
Stimmt das mit dem überein, was wir gerade erst gelesen haben?
Ja, es stimmt mit dem überein, was wir gelesen haben. Wir haben auch in den letzten paar Jahren die Auswirkung derartiger Propaganda gesehen.
Wird, wie ich glaube, das Pendel schwingen. Egal, wer die Rollen besetzen, das ist irrelevant, aber das Pendel wird schwingen. Und es wird ein Bild des Tieres geben, das aufgerichtet wird. Die gleiche Macht mit einer Vereinigung von Staat und Kirche wird eine Moralität erzwingen. Sie nennen diese Moralität zwar biblisch, doch sie ist alles andere als biblisch. Manchester Evening News vom 30. Juli 2022. Nach einer wichtigen Ankündigung des Supermarkts Iceland fordern Käufer eine Gesetzesänderung. Manchester Evening News teilte die Nachricht auf den sozialen Netzwerken mit und die Antwort war überwältigend. Während viele Iceland wegen dieser Entscheidung lobten, sahen viele andere sie als eine Gelegenheit, eine Gesetzesänderung zu fordern, die es in Supermärkten erlaubt, sonntags zu schließen. Martin, wir nehmen das hinein, um zu zeigen, dass es hinter den Kulissen diese treibende Kraft für eine bestimmte moralische Haltung gibt, die man per Gesetz geregelt haben will.
Genau das passiert.
Ist diese Forderung populär?
Ja.
Wird uns nicht im Geist der Weissagung erklärt, dass diese Gesetzgebung wegen der lautstarken Forderungen des Volks eingeführt wird?
Ja, genau.
Wer setzt es denn den Leuten in den Kopf, sodass sie dieses Geschrei erheben?
Die Propaganda.
Ja, Propaganda. Martin, das ist unglaublich.
Okay.
Angela Jackson sagte, öffne nicht am Sonntag, hört damit auf. Früher schaffen wir es und ich bin mir sicher, wir schaffen es wieder. Gebt den Mitarbeitern einen freien Tag der Ruhe. Sean Wright rief, gut, ihr solltet nicht sonntags einkaufen. Ihr habt 6 Tage zum Einkaufen, ruht am 7. Wie verworren denn, das ist nicht der 7. Tag, es ist der 1. Pannen bei den Fähren sind ein Tadel Gottes, weil sie am Sabbat fahren. Das zeigt Gottes Missfallen nach der Einführung von sonntäglichen Fahrten zu den westlichen Inseln Schottlands. Reverend David Blunt, Angestellter der Free Church of Scotland im Pfarrbezirk North Uist und Grimsay auf den Inseln, sagte, dass eine Analyse mechanischer Ausfälle bei der Flotte von Carl Max einen beträchtlichen Unterschied bei den Pannen vor und nach den Fahrten am Sabbat zeigte, die 2009 begannen. Es ist reine Propaganda, der jegliche Grundlage fehlt. Er liegt sogar beim Tag falsch.
Erinnerst du dich daran, wie die katholische Kirche Geschichten von Wundern herausbrachte, die sich an ihrem sogenannten Sabbat ereigneten, der in Wirklichkeit aber der Sonntag war,
ja,
um das zu unterstützen?
Jetzt haben wir wieder das Allergleiche. Weinende Statuen und all diese Dinge, um einen Hype zu schaffen.
So ist es. Jetzt sind es Fähren, die Störungen haben, weil du ihren Sabbat störst.
Was ist ein sonntäglicher Reset auf TikTok? Der Trend zum Sonntag-Reset auf TikTok ist praktisch schon eine Bewegung. Er hat sogar einen offiziellen Slogan. Die Gaspreise werden wahrscheinlich 2022 weiter ansteigen. Hier können Sie an der Zapfsäule sparen. Sehen wir uns Ihre Lösung an. Wenn man diesen Hashtag auf der App sucht, wird man als erstes sehen, dass er sage und schreibe über 447 Millionen Aufrufe hat. Anders als andere Öko-Hashtags hat er auch eine Beschreibung auf der Plattform. Ob Sie jetzt das Haus putzen oder Ihre Füße hochlegen, ist es Zeit für einen Sonntagsreset. Ist das jetzt eine Bewegung?
Ja, das ist es. Und wie schon erwähnt, muss man das unter verschiedenen Blickwinkeln sehen. Einmal unter religiösen und auch unter säkulären, weil sie den Klimawandel und all das heranziehen.
Die Bibel sagt ganz klar, dass das Tier aus der Erde dabei vorangeht und die ganze Welt folgen wird. Das heißt also, dass es eine globale Angelegenheit sein muss. Und das bedeutet, dass man an das Religiöse noch etwas Säkuläres anhängen muss. Und momentan ist der Klimawandel das Offensichtlichste dabei. In Kulturen rund um die Welt, besonders in den USA, sind die Sonntage vorbehalten, um zu entspannen, sich für die Woche vorzubereiten, sich auszuruhen und allerlei spirituelle Praktiken auszuüben. Auf TikTok teilen Menschen ihre Sonntags-Reset-Routine als Inspiration oder als Entspannungsvideo. Diese entspannenden Wellness-Videos lassen das Erledigen ihrer häuslichen Pflichten befriedigend aussehen. Aber sie verdrängen das, was notwendig und mühsam ist, zu einem Gemeinschaftserlebnis. Gibt es eine Massenbewegung, um die Menschheit in eine Richtung zu konditionieren?
Oh, unbedingt.
Martin, wer kontrolliert diese Medien? Wohin gehen sie alle, um dort einen Besuch abzustatten?
Alle gingen sie zum Vatikan.
Indian Express, ein Sonntag-Reset, um die Woche zu beginnen. Ist es ein globales Thema?
Definitiv.
Es ist doch eine hinduistische Nation, richtig? Eine ausgewiesene hinduistische Nation. Montagmorgen-Blues, das Rezept dagegen ist das Sonntag-Reset. Auf TikTok, das weltweit die meisten Trends festhält und leider in Indien verboten ist, wimmelt es nur so von Sonntags-Reset-Konzepten. Mit über 1 Milliarde Klicks, Tausende von Tweets, Posts auf Facebook und Videos auf Instagram ist es der Internetrausch des Tages. Was ist dieser Sonntagsreset? Bevor man sich eine neue stressige Woche stürzt, ist es notwendig zu entschleunigen und seinen Bereich physisch und mental zu leeren. Indem man sich ein ruhiges Umfeld schafft, schafft man auch innere Ruhe. Zahlreiche Studien in der Vergangenheit haben den Wert des Entrümpelns im Leben gezeigt. Passt indische Philosophie, Yoga und all das dazu?
Ja, perfekt. Also innere Ruhe schaffen, da hat man sogar Buddhismus dabei. Alles passt dazu.
Ja, alles ist dabei. Eine Studie des Journal of Neuroscience von 2011 kam zu dem Schluss, dass ungeordneter Krimskrams das Gehirn bei den Konzentrationen stört. Martin, wir sollten defragmentieren.
Gott hat uns dafür einen Tag
gegeben. Ja, und zu den ständig nagenden Gedanken im Hinterkopf führt, dass man irgendwas zu tun vergessen hat. Der Sonntagsreset scheint die Lösung zu sein. Martin, das ist alles ziemlich aktuell. Wie können Menschen da sagen, dass es keine solche Bewegung gibt?
Das Problem dabei ist, dass die Menschen dabei zustimmen, denn die Bibel sagt ja, dass wir am 7. Tag ruhen müssen. Das Problem ist, dass sie den falschen Tag haben.
Aber wenn sie den falschen Tag haben, haben sie die falsche Autorität.
Genau darum geht es.
Genau darum geht es. Der Tag ist nicht vorrangig die Frage, sondern die Autorität dahinter. Wer hat nun das Sagen? Lass uns die Zuschauer noch kurz erinnern, dass wir es mit biblischer Prophetie zu tun haben. Wir hatten diese Verse schon so oft auf dem Bildschirm. Lass sie uns erneut lesen. Und es verführt, wir müssen gar nicht mehr lesen, richtig?
Ja, genau darum geht es hier ja.
Genau darum. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Hast du all diese Riesenbewegungen gesehen? Mit all den nach oben erhobenen Händen? Sie tun mir sehr leid, aber es geht ihnen um die falsche Sache. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Der römische Katholizismus erhielt 1798 die tödliche Wunde, als ihm die politische Macht weggenommen wurde.
Genau.
1929 wurde diese Macht teilweise zurückgewonnen, als der Vatikan wieder ein Staat wurde. Aber er hat keinen internationalen Einfluss. Jetzt ist er nicht nur in den gesetzgebenden Institutionen der USA willkommen, sondern hat sogar eine Führungs- und Sprecherrolle bei den Vereinten Nationen. Und der Vatikan ist tatsächlich Teil des politischen Wirkungskreises der Vereinten Nationen geworden.
Ja.
Er hat dort Zutritt und Auftritte. Das bedeutet, er übernimmt wieder seine königliche Rolle. Sie werden also das Bild des Tieres wiederbeleben.
Und diese Bewegung, die wir gerade gesehen haben, alles, was dort gesprochen und gezeigt wird, diese Leute zeigen dir, dass die Wunde dabei ist, komplett zu heilen.
Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen. Es wird also Wirklichkeit werden. Es wird passieren. Sodass das Bild des Tieres sogar redet und bewirkte, das bedeutet, dass es gesetzgebende Macht hat. Das heißt, dass sie an die Macht kommen werden. Und was werden sie bewirken? Und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Die Bibel sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Knechte dessen seid, dem ihr gehorcht?
Nun, dieser Mann sagte, ihr werdet unter christlichen Gesetzen leben. Und wenn ihr euch nicht an dieses Gesetz halten wollt, werdet ihr umgebracht oder ausgegrenzt.
Richtig. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er vom Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Man hat also einen Gegensatz. Man hat die Welt, die sagt, das werden wir machen. Und man hat Gott, der sagt, wenn ihr das macht, will ich meinen Zorn ohne Gnade ausgießen. Und derjenige wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Gott wird also mit Feuer vernichten. Martin, diese Wahl hat man. Und die Welt läuft gerade in die Falle. Möge Gott uns Weisheit geben. Ich wünschte mir, wir könnten es irgendwie so ausdrücken, dass jeder diese Sache versteht. Wir befinden uns in der ernstesten Zeit, die diese Weltgeschichte je gesehen hat. Lass uns beten.
Unbedingt.
Himmlischer Vater, all diese Dinge erfüllen sich. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Ohne es wären wir im Meer der Verwirrung verloren. Herr, öffne deinem Volk die Augen. Du hast es versucht. Du gabst ihnen die Reformation. Du sagtest ihnen, wer der Antichrist ist. Du trenntest die Kirchen voneinander. Ist es dein Fehler, dass sie sich wieder eingereiht haben? Dass Irrtum und Wahrheit wieder zusammenkommen? Sicherlich nicht. Ist die von dir gegebene Warnung berechtigt? Ja, es ist ein letzter Appell an die Menschheit. Hilf, dass viele ihn beherzigen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.